Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Letzte halbe Stunde der Sendung der Vormittag im Deutschlandfunk. Ins Studio gekommen ist meine Kollegin Britta Fecker aus der Umweltredaktion. Und Britta, ihr schaut heute unter anderem auf den drohenden Ernteausfall in Ostafrika, verursacht durch die Heuschreckenplage.
Ja, genau. Uns beschäftigt diese sogenannte biblische Plage. Wir schauen aber auch nach Rumänien, wo ein Vertragsverletzungsverfahren angestrengt wird wegen der illegalen Abholzung der letzten Urwälder dort. Wir schauen auf die Umweltbilanz durch die Corona-Vorgaben, jetzt wo alles noch to go mitgegeben wird, und fragen im Verbrauchertipp, wann sich eigentlich der Wechsel der Steuerklasse lohnt bei Kurzarbeit. Abermillionen Heuschrecken bilden riesige Schwärme und fressen alles kahl, was grün ist. So ein Schwarm kann bis zu 60 Kilometer lang und 40 Kilometer breit sein. Und wenn die Insektenwolke über die Maisfelder und Weiden zieht, ist kein Halm mehr übrig. Betroffen sind Kenia, Somalia, Äthiopien, Uganda, der Kongo, der Sudan, der Südsudan und Eritrea. Diese Heuschreckenplage werde total unterschätzt, so warnte Bundesentwicklungsminister Gerd Müller schon Anfang März. Sie sei die größte Plage, vielleicht sogar seit Menschengedenken. In den Ländern Ostafrikas könnte die nächste Ernte jetzt vernichtet werden und Millionen Menschen wären ohne Vorräte. Die Situation beschreibt für uns Antje Diekans.
Sie sind überall. Millionen von Heuschrecken sitzen auf den Maispflanzen, in den Sträuchern und Bäumen. In der Samburu-Region in Kenia kamen sie Anfang dieses Jahres an.
Wo sie waren, findest du kein Grün mehr. Am Anfang habe ich gedacht, eine riesige Wolke zieht auf uns zu. Aber dann hat jemand gesagt, dass es Heuschrecken sind.
Der Blick über ein Tal, in dem sich ein Schwarm niedergelassen hat. Von Weitem sieht es aus, als würden die Bäume rosarot blühen. Von nahem sind es kahlgefressene Äste mit Heuschrecken. Genauer gesagt Wüstenheuschrecken, die in diesem Entwicklungsstadium lachsfarben sind. Ein Schwarm, der in Kenia gesichtet wurde, erstreckte sich über eine Fläche von 60 mal 40 Kilometern. Ein Gebiet fast so groß wie das Saarland.
Die Bedingungen für die Heuschrecken sind gut. Die Windrichtung passte und weil es viel geregnet hat, finden sie Nahrung. Das ist der Klimawandel. Wir haben Regen in Gebieten, in denen es sonst trocken ist. Darum gibt es diese Plage in der gesamten Region.
Stanley Kipkoech ist der Spezialist für Schädlingsbekämpfung im kenianischen Landwirtschaftsministerium. Er ist in die Samburu-Region gekommen, um sich selbst ein Bild vom Ausmaß der Schwärme zu machen. Am Tag können die Insekten etwa 150 Kilometer zurücklegen. Wenn sie kein Grün mehr finden, ziehen sie weiter.
Die Schädlinge sind äußerst zerstörerisch. Eine Heuschrecke frisst am Tag eine Menge, die ihrem Körpergewicht entspricht, also etwa 20 Gramm. Jeder Schwarm hat 30 bis 40 Millionen Insekten. Die Rechnung ist einfach. Da werden Tonnen an Nahrungsmitteln vernichtet, die eigentlich für Vieh und Menschen sein sollten.
Die Vereinten Nationen sprechen von der schlimmsten Plage in Kenia seit 70 Jahren. Der Chef der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation FAO warnt früh. In Kenia und den Nachbarländern hätten viele Menschen sowieso nicht genug zu essen. Jetzt könne sich die Lage zuspitzen, meint Dominique Bourgeon.
It's time for the international community to understand.
Die internationale Gemeinschaft muss begreifen, dass jetzt etwas getan werden muss. Ansonsten werden Millionen von Menschen Lebensmittelhilfe benötigen. Dann werden wir Jahre brauchen, um die Situation wieder in den Griff zu bekommen.
It will take us years to control this situation.
Ursprünglich kalkulierten die Vereinten Nationen, dass 75 Millionen Dollar für den Kampf gegen die Heuschrecken in Ostafrika nötig wären. Schon kurz darauf wurde die doppelte Summe veranschlagt. Mit dem Geld sollen unter anderem Pestizide gekauft werden. In Kenia werden mit Unterstützung der UN Freiwillige ausgebildet, um die Insekten am Boden zu besprühen. Die ersten Teams sind im März in einer Region nördlich der Hauptstadt Nairobi unterwegs. Die frisch ausgebildeten Freiwilligen sammeln Erfahrung, wie sie die Pestizide am besten verteilen, sagt Mark Odondo, der für den Einsatz verantwortlich ist.
Die meisten Leute, die dabei sind, machen das zum ersten Mal. Mit der Zeit bekommst du eine Vorstellung, wie sich die Situation am besten in den Griff kriegen lässt.
New ideas on how to combat the situation here.
Wie lange es dauern wird, die Heuschrecken zu bekämpfen, mag er nicht vorhersagen.
Du kannst nicht sagen, dass du morgen oder in den nächsten Tagen fertig bist. Es hängt alles davon ab, wie sich die Situation weiterentwickelt.
Ein paar Wochen später steht fest, die Insekten vermehren sich trotz der Sprühaktionen immer weiter. Eine Heuschrecke kann mehr als 100 Eier legen und das mehrfach, wenn sie ausgewachsen ist. In Legeröhren im Boden entwickeln sich die Larven. Weil es in Kenia weiter ungewöhnlich viel regnet, ist die Erde feucht. Ein idealer Brutkasten. Die Larven breiten sich wie ein großer, wimmelnder Teppich in vielen Regionen Kenias aus. Jetzt wäre die beste Zeit, um sie weiter zu bekämpfen. Denn die Mini-Heuschrecken haben noch keine Flügel und sind weniger mobil. Doch inzwischen fehlt es an Pestiziden. Die Mittel müssen importiert werden, was wegen der Corona-Pandemie schwierig geworden ist. Julius Gera vom Einsatzteam gegen die Heuschrecken ist besorgt.
Wir werden hier wohl ein doppeltes Problem haben. Die Auswirkungen der Corona-Krise und der Mangel an Nahrungsmitteln durch die Heuschrecken. Alles ist betroffen. Die Ernten auf den Feldern, das Weideland, überhaupt alles, was wächst. Das kombiniert kann eine verheerende Katastrophe für das Land werden.
Corona ist die neue Plage. Der Kampf gegen die Heuschrecken gerät dadurch ins Hintertreffen. Die nächste Generation kann heranwachsen und sich weiter vermehren. Die UN-Organisation für Ernährung und Landwirtschaft befürchtet, dass die neuen Schwärme noch um ein Vielfaches größer und zerstörerischer sein werden.
Aus Ostafrika berichtete Antje Diekans. Der Wald ist der Bruder des Rumänen, so lautet ein Sprichwort in den Karpaten. Doch dieser Bruder stirbt langsam. Zwei Drittel der noch verbliebenen Urwälder Europas stehen in Rumänien, doch seit Jahren werden die geschützten Wälder illegal gerodet. Mehrere Naturschutzorganisationen, darunter auch Euronatur, übergeben deshalb heute eine weitere Beschwerde an die Europäische Kommission. Diese hatte schon im Februar erste Schritte für die Eröffnung eines Vertragsverletzungsverfahrens gegen Rumänien eingeleitet. Und ich bin nun verbunden mit Gabriel Schwaderer. Er ist Geschäftsführer der Stiftung Euronatur. Herr Schwaderer, was ist denn Gegenstand dieser neuen Beschwerde gegen Rumänien?
Ja, guten Morgen, Frau Fecke. Gegenstand der neuen Beschwerde ist das schlechte Management in Natura 2000 Gebieten in Rumänien. Wir können also zeigen, dass in Rumänien in den letzten Jahren in den FFH-Schutzgebieten riesige Kahlschläge angelegt wurden, den größten, den wir finden konnten. Der war über 3000 Hektar groß. Es gibt Großschirmschläge größten Ausmaßes, die eben dazu führen, dass diese Ur- und Naturwälder in Rumänien, die so einen außergewöhnlichen Wert haben, langsam aber sicher verschwinden.
Welche Waldhabitate, welche Urwaldtypen, welche Baumarten sind denn betroffen von diesem Kahlschlag?
Von den Kahlschlägen sind insbesondere Fichtenwälder betroffen, Bergfichtenwälder, die dann wiederum Lebensraum sind für das Auerhuhn oder für Dreizehenspechte und viele andere bedrohte Arten. Aber diese Eingriffe betreffen genauso große Buchenurwälder, die ganz besonders typisch sind für die Karpaten. Und in den Buchenurwäldern leben so bedrohte Käferarten beispielsweise wie Eremit, Alpenbock und viele andere mehr.
Nun sind das ja auch riesige CO2-Senken. Zwei Drittel der Urwälder steht oder standen in Rumänien. Eigentlich regeln ja auch relativ strenge Gesetze in Rumänien selbst den Schutz der Wälder. Und zusätzlich werden bestimmte Gebiete noch durch EU-Recht geschützt. Wie kommt es trotzdem zu diesen starken Holzeinschlägen in dem Land?
Ja, also es ist tatsächlich so, dass das rumänische Forstgesetz bestimmte Waldbereiche auch gut schützt. Aber trotzdem stehen viele, viele Natur- und Urwälder immer noch ohne rechtlichen Schutz da, zumindest ohne nationalen Schutz. Der europäische Schutz ist aber hier über die Natura 2000 Gebiete und die entsprechenden Naturschutzrichtlinien gegeben. Der Forstsektor in Rumänien ist nach unserer Einschätzung ein Staat im Staat. Und es werden hier schon seit vielen Jahren illegale Praktiken geduldet. Selbst der Umweltminister und der Präsident Rumäniens mussten im letzten Dezember einräumen, dass in den letzten Jahren pro Jahr 20 Millionen Kubikmeter Holz illegal eingeschlagen wurden.
Wer profitiert denn von dieser, ja, es ist ja auch Korruption und von diesem illegalen Holzroden?
Gut, es profitieren natürlich viele Akteure des Forstsektors. Wir hören mehr und mehr Stimmen, die sagen, das hat Anstriche von organisierter Kriminalität. Aber letztendlich profitieren natürlich auch Unternehmen, auch große europäische Unternehmen, die dieses Holz einkaufen, die es auch zum Teil günstig einkaufen und dann auch weltweit vertreiben. Und letztendlich profitieren dann eben durchaus auch viele Verbraucherinnen und Verbraucher von vermeintlich billigem Holz, das eben auf Kosten der bedeutendsten Natur- und Urwälder Europas eingeschlagen wird.
Wo finden sich denn dann diese schönen alten Buchen wieder?
Ja gut, die Buchen werden häufig dann als Brennholz oder als Grillkohle weiterverarbeitet. Gerade die Urwaldriesen der Buche können eigentlich gar nicht mehr für Möbel oder andere hochwertige Produkte verwendet werden, sondern die enden dann letztendlich wirklich im Ofen.
Das heißt also, Biomasse wird hergestellt aus wertvoller Biomasse, die mal lebte.
Ja, also die Holzverbrennung, die ja ein neuer Trend ist, auch unter dem Deckmantel des Klimaschutzes. Man sagt also, Holz ist ja ein nachwachsender Rohstoff und wir können sozusagen klimaneutral Holz verbrennen und Wärme gewinnen. Diese Erzählung ist aus unserer Sicht einfach falsch. Denn dieses Holz, was heute genutzt wird, hat ja über Jahrzehnte oder noch länger in den Urwäldern über Jahrhunderte Kohlenstoff gespeichert und angereichert und den setzen wir jetzt heute frei. Und es braucht eben wieder Jahrzehnte und Jahrhunderte, um ebenso viel Kohlenstoff zu speichern. Hinzu kommt der Boden in diesen Natur- und Urwäldern, der eben auch große Mengen an Kohlenstoff speichert und wenn dort Eingriffe passieren, wenn Holz eingeschlagen wird, dann werden diese Systeme, auch die Böden, gestört und es werden große, große Mengen an Kohlenstoff wieder frei.
Mehrere Naturschutzorganisationen, darunter auch Euronatur, übergeben heute eine Beschwerde an die EU-Kommission wegen des illegalen Holzschlages in Rumänien. Ich sprach mit Gabriel Schwaderer, Geschäftsführer der Stiftung Euronatur. Danke dafür. Für viele gehörte es zum Arbeitsalltag, der Gang zum Mittagstisch im Restaurant um die Ecke oder der schnelle Kaffee vor der Rückkehr ins Büro. All das ist derzeit nicht möglich. Erlaubt ist nur der Verkauf von Speisen zum Mitnehmen. Corona rückt damit auch ein Problem in den Fokus, für das symbolisch der Coffee-to-go-Becher steht. Bastian Brandau berichtet aus Dresden.
Jahrelang stand die Klingel der Löffelbar auf dem Tresen des Restaurants in der Dresdner Neustadt. Nun ist sie eingelassen in eine Holz-Plexiglas-Konstruktion in der Eingangstür. Die Tür bleibt seit Corona geschlossen, erklärt Inhaber Dirk Rosinski.
Wir haben jetzt quasi den Gastraum, der jetzt nur noch für uns Mitarbeiter ist. Also wir haben jetzt viel Platz zum Suppelöffeln. Und die Gäste, die müssen hier draußen bleiben, leider.
An drei Dresdner Standorten verkauft Rosinski mittags seine Suppen. Zum Essen im Restaurant oder zum Mitnehmen. Und seit Corona eben nur noch zu mitnehmen. Weniger Suppen, der Anteil aber der verpackten Suppen sei von ungefähr 50 auf 100% gestiegen, sagt Rosinski und zeigt seine Becher in drei Größen.
Vor 5 Jahren sind wir, glaube ich, schon von Styroporbechern auf diese Bioplaste umgeschwenkt und haben kompostierbare Plasten eben. Letzten Endes ist es trotzdem Müll. Und jetzt auch entsprechend mehr Müll.
Mehr Müll durch Essen zu mitnehmen, die Entwicklung sei jetzt schon absehbar, sagt auch Thomas Fischer, Bereichsleiter Kreiswirtschaft bei der Deutschen Umwelthilfe.
Die Zahlen für den Verbrauch von Verpackung für den Außerhauskonsum, die waren ja vor der Corona-Krise schon sehr, sehr hoch. Da sprechen wir über 39.000 Tonnen Plastikmüll pro Jahr und über 116.000 Tonnen Pappmüll nur durch Snackboxen. Und diese Menge dürfte wahrscheinlich noch weiter ansteigen, denn viele, die bislang überhaupt kein To-Go-Angebot hatten, viele kleinere Gastronomen und Restaurants, tun das jetzt. Und insofern gehen wir davon aus, dass die Corona-Krise momentan im Außerhausbereich auch eine kleine Müllkrise ist.
Dabei schätzt Fischer auch den Vorteil vermeintlich umweltfreundlicher Verpackungen als gering ein. Die seien zwar kompostierbar, aber in der Regel nur unter Laborbedingungen. Jede hergestellte Verpackung zum Mitnehmen habe eine schlechtere Energiebilanz als der Verzehr vor Ort. Eine einfache Möglichkeit, trotz der Mitnahmepflicht Ressourcen zu schonen, ist das Mitbringen eigener Behälter. Das sei weiterhin erlaubt, betont Sieglinde Stähle, Lebensmitteltechnologin beim Lebensmittelverband Deutschland, dem Dachverband der Lebensmittelbranche.
Jetzt in Corona-Zeiten ist also schon ein sehr hohes Hygienebewusstsein und wirklich auch darf keine Schwachstelle in der Betriebshygiene auftreten. Man muss schon noch ein bisschen Hygiene intensivieren jetzt in diesen Zeiten. Aber dann, wenn man das leisten kann und sich die Abläufe auch überlegt hat und wie häufig wann dann wo gereinigt und die Hände gewaschen werden müssen, dann muss man auch keine Sorge vor Kundengeschirr haben.
Dabei könnten VerbraucherInnen den Restaurants helfen, indem sie sauberes und geeignetes Geschirr mitbringen.
Sodass eben augenscheinlich der Gastwirt schon erkennt, ja, da kann ich was einfüllen, das ist von außen betrachtet sauber und da suppt auch nichts durch. Und da ist das Risiko dann, dass mit diesem Geschirr eine Kontamination stattfindet, dann minimiert.
So läuft es auch in der Dresdner Löffelbar von Dirk Rosinski.
Na, unsere Kellen haben einen Durchmesser von 9 cm und die Behälter müssen größer sein im Durchmesser, dass da nichts runtertropfen kann oder irgendwie dann ja, sich da wieder berührt. So, und sobald es kontaktlos bleibt und bleiben kann, füllen wir auch ab.
Derzeit übrigens auch mal mehrere Portionen direkt in einen Kochtopf. So könnte die Corona-Krise auch eine Chance zur Gewöhnung an das Mitbringen eigener Behälter sein, hofft man sowohl beim Lebensmittelverband als auch bei der Deutschen Umwelthilfe. Auch Mehrwegsysteme, wie sie regional bereits existieren, sollten jetzt unterstützt werden, fordert Thomas Fischer von der DUH.
Wir würden uns wünschen, dass eben so viele Gastronomen wie möglich diese Mehrwegsysteme nutzen, um in der Corona-Krise auch schon die Strukturen für ein Leben danach zu schaffen. Und wenn wir das schaffen, aus der Corona-Krise mit gestärkten Mehrwegsystemen rauszugehen und viele Leute, die jetzt auf Außerhauskonsum setzen, haben jetzt die Gelegenheit, auch in diese Mehrwegsysteme reinzugehen, dann wäre schon etwas gewonnen.
Ein Blick in von Verpackungsmüll über Quellen der öffentliche Mülleimer spricht derzeit eine andere Sprache. Die Dresdner Löffelbar hat ihr eigenes Mehrwegsystem mit Einweggläsern wegen Corona zunächst einmal gestoppt.
To go vermasselt uns die Ökobilanz. Bastian Brandau war das aus Dresden.
In Deutschland ist der Versand von Briefen und Paketen grundsätzlich gewährleistet. Aber die Corona-Pandemie sorgt für Probleme im weltweiten Postnetz. Wer derzeit Pakete und Post in Länder außerhalb Europas senden möchte, muss mit Problemen rechnen. Das geht aus einem internen Bericht der Bundesnetzagentur hervor. Je nach Zielland gäbe es zum Beispiel Annahmestopps, mangelnde Flugkapazitäten und Grenzkontrollen. Pakete in die USA zu verschicken, ist demnach erheblich teurer geworden. Päckchen und Warensendungen könnten bis auf Weiteres nicht mehr in die USA versendet werden. In dem Bericht findet sich auch eine drastische Einschätzung des Weltpostvereins. Der kommt nämlich zu dem Schluss, das globale Postnetz sei kollabiert.
Aus Bonn berichtete Merte Burmeister. Schon 725.000 Betriebe haben wegen der Corona-Krise Kurzarbeit angemeldet. Die Zahl der betroffenen Mitarbeiter wird wohl in die Millionen gehen. Und für sie heißt das, der Arbeitgeber kürzt die Arbeitszeit und den Lohn. Das Kurzarbeitergeld, das der Staat finanziert, stopft die Einkommenslücke aber nur zum Teil, zu 60% bzw. 67% für Arbeitnehmerinnen mit Kindern. Es bleibt also auf jeden Fall ein Loch im Nettohaushaltseinkommen. Im Moment wird diskutiert, ob dieser Zuschuss aufgestockt werden soll. Wer aber nicht auf die Politik warten will, kann das eigene Kurzarbeitergeld vielleicht selbst erhöhen, und zwar mit einem simplen, aber wenig bekannten Kniff, nämlich die Steuerklasse zu wechseln. Wie das geht, schildert Mirjam Stöckel.
Grundsätzlich können nur Ehepaare oder eingetragene Lebenspartner die Steuerklassen wechseln, Singles und Alleinerziehende nicht. Stefanie Pieper, Organisationsleiterin in Nordrhein-Westfalen des Lohnsteuerhilfevereins Vereinigte Lohnsteuerhilfe, erklärt das Prinzip des Wechseltricks so.
Maßgeblich für die Berechnung des Kurzarbeitergeldes ist der letzte Nettolohn, und den Nettolohn kann ich beeinflussen durch die Wahl der Steuerklasse. Je günstiger die Steuerklasse, desto höher ist mein Nettolohn.
Ein Beispiel. Ein zweifacher Familienvater hat 4.500 Euro brutto im Monat. Mit Steuerklasse 4 bleiben ihm knapp 2.750 Euro netto, in Steuerklasse 3 dagegen gut 3.100 Euro. Die Berechnungsgrundlage seines Kurzarbeitergeldes wäre also in Steuerklasse 3 gut 350 Euro höher. Wie viel Zusatzkurzarbeitergeld ein Steuerklassenwechsel im Einzelfall bringt, das hängt etwa vom Ursprungsgehalt und vom Umfang der Kurzarbeit ab, ist pauschal also nicht zu sagen. Isabel Glocke, Abteilungsleiterin Steuerrecht und Steuerpolitik beim Bund der Steuerzahler.
Das kann sehr unterschiedlich sein. Das können mal 50 Euro sein, das können auch 100, 200 oder noch mehr Euro sein.
Glocke empfiehlt, bevor man von der Steuerklassenkombination 3,5 zu 4,4 oder umgekehrt wechselt, immer die Folgen für beide Partner durchrechnen. Denn
wenn beispielsweise beide in der Steuerklasse 4 bisher waren und in etwa das gleiche Einkommen hatten und nun derjenige Partner mit dem Kurzarbeitergeld die Steuerklasse 3 wählt und damit sein Kurzarbeitergeld optimiert, rutscht der andere Partner in die 5. Und dann muss eben gerechnet werden, lohnt es sich, das so zu machen, weil man hat im Monat möglicherweise durch diesen Wechsel zwar mehr Kurzarbeitergeld, aber der Partner in der Steuerklasse 5 auch weniger Nettogehalt.
Und das muss man sich leisten können. Mit dem Online-Abgabenrechner des Bundesfinanzministeriums unter www.bmf-steuerrechner.de lässt sich die eigene Situation gut prüfen.
Dort kann man auch Brutto- und Nettoentgelt mit Steuerklassen ausrechnen.
So Glocke, und dann Szenarien vergleichen. Dabei auch berücksichtigen, durch eine neue Steuerklassenkombination können in manchen Fällen am Jahresende Steuernachzahlungen fällig werden. Und die 7% Kinderzuschlag aufs Kurzarbeitergeld bekommen Eltern nur dann, wenn auf ihrer elektronischen Lohnsteuerkarte ein Kinderfreibetrag eingetragen ist. Für die Steuerklasse 5 muss man das oft selbst veranlassen. Im Zweifel hilft ein Steuerberater oder ein Lohnsteuerhilfeverein bei den Kalkulationen. Der Wechseltrick ist übrigens völlig legal. So schreibt das baden-württembergische Finanzministerium, Zitat: Ein Wechsel ist nicht an eine spezielle Motivation geknüpft und somit auch zulässig, um die Berechnungsbasis für das Kurzarbeitergeld zu verändern. Zitat Ende. Der Steuerklassenwechsel an sich ist dann überraschend unbürokratisch. Stefanie Pieper von der Vereinigten Lohnsteuerhilfe.
Das ist ein einseitiges Formular, das kennt man vom Finanzamt sonst weniger, aber da gibt es das tatsächlich einseitig. Es sind nur die persönlichen Daten, die Stammdaten einzutragen und zu unterschreiben, und das war es dann schon.
Den Antrag auf Steuerklassenwechsel gibt es beim Finanzamt, auch online. Und wer sich sehr beeilt, hat vielleicht schon im Mai mehr Netto vom Brutto und mehr Kurzarbeitergeld auf dem Konto.
Wie Sie mithilfe des Wechsels der Steuerklasse vielleicht ein bisschen das Kurzarbeitergeld aufstocken können, das schilderte Miriam Stöckel.